Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Bei uns geht's nochmal um eine Geschichte, die ja so in die Osterzeit fällt, so in der Zeit nach der Auferstehung, direkt kurz danach. Es geht heute um eine letzte Begegnung in dieser Serie Face to Face, wo Jesus Menschen begegnet von Angesicht zu Angesicht und ja, ihnen so ganz persönlich begegnet. Heute begegnet er den Zweifelnden. Und wahrscheinlich habt ihr direkt da jemanden vor Augen. Thomas der Zweifler oder Thomas der Ungläubige. Warum heißt der Typ eigentlich so? Lasst uns die Geschichte erst einmal lesen. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Also es ist nach der Auferstehung, Jesus war schon mal bei den anderen Jüngern und hier dann die Geschichte. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunden an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deine Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist die Geschichte von Thomas. Thomas, dem Ungläubigen oder dem Zweifler. Ist schon sprichwörtlich geworden, dieser Name. Aber ist das denn so gerecht? War Thomas der einzige Zweifler? Hat er diesen Ruf wirklich verdient? Lasst uns mal einen Blick auf diese Geschichte werfen. Erstmal ein Rückblick. Wie reagieren eigentlich die anderen? Es ist Sonntag. Der 3. Tag nach der Kreuzigung und Maria kommt an dem Grab an und sie sieht, dieser Stein, der vor dem Grab war, er ist weggerollt und dieses Grab ist leer. Sie läuft los zu Petrus und Johannes und sagt ihnen, hey, der Stein ist weg. Die zwei laufen dahin, sie sehen alles, sie sehen, nicht nur der Stein ist weg, das Grab ist tatsächlich leer. Die Leinentücher, in die Jesu Leichnam eingewickelt war, sie liegen ordentlich gefaltet dort und sie kehren nach Hause zurück. Punkt. Kein Halleluja, kein der Herr ist auferstanden, keine Mission. Maria dagegen, sie begegnet dann noch wirklich dem auferstandenen Jesus und was macht sie? Sie läuft los und erzählt es den anderen. Ja, und die Jünger, zwei von ihnen haben selber gemerkt, hey, der ist nicht mehr im Grab. Die anderen oder sie alle haben von Maria gehört, der Herr ist auferstanden, ich bin ihm begegnet. Und dann? Es war Abend geworden, an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen. Denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Sie hatten Angst. Sie haben die Türen verriegelt und verrammelt. Sie haben sich komplett zurückgezogen. Jesus erscheint ihnen in dieser Situation. Sie sehen Jesus leibhaftig. Sie dürfen seine Wunden sehen und wahrscheinlich auch fühlen. Und Jesus sendet sie sogar. Er sagt, Jesus sagt noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Die Jünger kriegen hier einen Auftrag. Und sie kriegen hier den Heiligen Geist verliehen von Jesus. Jesus haucht sie an und spendet ihnen den Heiligen Geist. Allen außer Thomas, der war aus irgendeinem Grund gerade nicht da. Und die Reaktion? Keine. Es gab wieder keine Reaktion darauf. Denn eine Woche später, da treffen sie sich wieder. Hinter verschlossenen Türen. Thomas, der nicht dabei war, er sagt, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen, mit meinem Finger will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich das nicht glauben. Er fordert hier gar nichts Besonderes. Er fordert hier das, was alle anderen Jünger hatten. Wenn wir hier vergleichen, nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn erkannten. Jesus hat den anderen genauso wie dem Thomas gezeigt, dass er der Herr ist, dass er der Auferstandene ist. Dass er der ist, mit dem sie unterwegs waren. Aber dieses Treffen, was als nächstes kommt, kommt gleich. Dieses Treffen, was als nächstes kommt, es findet wieder hinter verschlossenen Türen statt. 8 Tage später. Und Jesus begegnet ihnen wieder. Dann sagte er zu Thomas, leg deine Finger hierher und sieh meine Hände an, streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Also, Thomas war bei diesem ersten Treffen nicht dabei, wo Jesus den Jüngern seine Wunden zeigt und ihnen deutlich macht, nein, ich bin es wirklich, ich bin der Auferstandene. Und sie treffen sich hinter verschlossenen Türen. Jesus bietet ihnen den Beweis und trotzdem bewegt sich nichts. Thomas aber, er ist der, der es ausspricht. Er spricht aus, wenn ich nicht sehe und fühle, dann kann ich nicht glauben. Ich finde, das ermöglicht uns, ein neues Bild von Thomas zu bekommen. Ist Thomas vielleicht der mutigste von diesen 12 oder 11, die es jetzt noch sind? Ist er der ehrlichste, weil er sich traut, seinen Zweifel zuzugeben? Und ich finde, ist Thomas nicht eigentlich ein Vorbild? Oft wird er so ein bisschen als der Loser, der nicht glaubt, der nicht vertraut, dargestellt. Aber ist Thomas nicht eigentlich ein Vorbild? Ich bin in den letzten Wochen auf einen Pastor aus den USA aufmerksam geworden. Ja, es gibt tatsächlich noch echt inspirierende Dinge aus den USA. Und ich finde ihn total inspirierend, wie er mit seinem dem Menschen zugewandten Glauben und seiner Theologie, was er da so erzählt. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus einem seiner Reels. Wurde dir gesagt, dass Zweifel das Gegenteil von Glauben ist? Mir wurde das schon öfter gesagt, als ich zählen kann. Vielleicht liegt es daran, dass Zweifel sich beängstigend anfühlen. Es fühlt sich an, als würde man etwas verlieren, als würde man abrutschen. Also fangen wir an zu glauben, dass wir scheitern, wenn wir zweifeln. Dass wir, wenn wir echten Glauben hätten, niemals Fragen stellen würden, niemals kämpfen, niemals uns wundern. Aber hier ist die Wahrheit. Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben. Überzeugung ist es. Ich habe ein bisschen um die Übersetzung gerungen. Im Englischen steht hier Certainty, also eine Sicherheit, ein Gewisssein, ein Genauwissen, eine Überzeugung. Überzeugung ist das Gegenteil von Glauben, denn Überzeugung braucht kein Vertrauen. Sie braucht keine Hoffnung. Überzeugung sagt, ich habe alles verstanden. Glaube sagt, ich hab's nicht, aber ich bin trotzdem da. Und wenn du einen Beweis brauchst, dass Überzeugung Gottes Wirken im Weg stehen kann, dann schau dir die Pharisäer an. Sie waren nicht böse. Sie wollten nicht die Wahrheit zerstören. Sie waren sich einfach sicher. Sicher, dass sie genau wussten, wie Gott handelt, wen Gott liebt und wie Gott aussieht. Als Jesus dann kam, der Grenzen durchbrach und Schubladen sprengte, da konnten sie nicht erkennen, wer er war. Nicht, weil sie Gott hassten, sondern weil sie sich zu sicher waren, dass sie ihn bereits verstanden hatten. Überzeugung baut Mauern. Glaube baut Altäre. Überzeugung verlangt Antworten. Glaube schafft Raum für das Geheimnis. Wenn du also gerade zweifelst, gut so. Das bedeutet, du denkst nach. Du ringst, du kämpfst, du lebst. Verwechsle das nicht mit Versagen. Gott hat keine Angst vor deinen Fragen. Aber Überzeugungen, also die Art, die Türen schließt und keinen Platz für das Geheimnis lässt, das ist es, was keinen Platz für Gottes Wirken lässt. Überzeugung zeigt einen Mangel an Glauben, nicht Zweifel. In unserer Geschichte ist es Thomas, der Fragen hat, aber besonders auch der, der den Mut hat, seinen Zweifel zu äußern. Ja, und Jesu Reaktion, er begegnet ihm nochmal. Und ich finde, diese Worte sind fast zärtlich. Er ist hier extra für Thomas. Den anderen ist er schon begegnet, mit denen hat er schon gesprochen. Die wissen alles, was sie wissen müssen. Aber hier ist er nochmal bei ihnen, extra für Thomas, weil der beim ersten Mal nicht da war. Und es gibt von Jesus keine Strafe für den Zweifel. Es gibt keine Beschämung, weil Thomas Fragen stellt. Sondern liebevoll sagt Jesus, hey, leg deine Finger hierher. Und sieh meine Hände an, streck deine Hand aus und leg sie an die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. So wie bei Thomas nimmt Jesus deine Zweifel nicht persönlich, sondern ernst. Und Thomas antwortet auf diese Begegnung. Ich habe sie gar nicht aufgeschrieben. Thomas antwortet auf diese Begegnung: Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Das ist das klarste Bekenntnis im ganzen Evangelium. Der Zweifler wird zu dem Bekenner. Vielleicht, weil sein Glaube durch das Ringen hindurch entsteht. Nicht blind, sondern bewusst. Und Jesus antwortet: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist ein Wort für die kommenden Generationen in dieser Geschichte. Das ist ein Wort für uns. Glaube ist nicht leicht. Wir haben offene Fragen. Wir können uns Dinge vielleicht nicht erklären. Und wir leben wie die Jünger in so einer Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, irgendwie, wo vieles unklar ist, wo wir irgendwie auf was warten, aber so richtig wissen wir auch nicht, was kommt. Und Jesus begegnet uns darin. Er begegnet uns heute. Durch verschlossene Türen hindurch. Und mitten in der Unsicherheit. Ich glaube, dass Zweifel nicht das Problem ist. Ich glaube, das Problem ist, wenn wir schweigen, wenn wir nicht über unsere Zweifel reden. Deshalb lasst uns über Zweifel reden. Lasst uns darüber sprechen, wenn wir etwas nicht verstehen, wenn wir etwas nicht nachvollziehen können, wenn uns etwas verborgen bleibt. In unserer Geschichte ist es so, dass alle Jünger zweifeln. Aber Thomas hat den Mut, das auch zu sagen. Und Jesus hält das aus. Und, wie in unserer Geschichte, er kommt genau deshalb. Er begegnet Thomas genau deshalb, weil er Zweifel hat. Auch wir dürfen ehrlich glauben. Mit Fragen, mit Zweifeln. Und wir dürfen dann auch sagen, mein Herr und mein Gott. Wenn dein Glaube nicht perfekt ist, dann bist du in guter Gesellschaft. Auch Thomas zweifelte. Aber er wurde der Erste, der Jesus seinen Herrn und Gott nennt. Vielleicht ist ehrlicher Zweifel der Anfang eines tiefen Glaubens und nicht sein Ende.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.